DW Menschen und Märkte.
Ein Paukenschlag aus der Schweiz hallt an Europas Börsen nach. Ist der aktuelle Ölpreisverfall Vorbote einer neuen Krise? In Schlesien streiken Kumpel, und zwar buchstäblich vor Ort. Und es grünt so grün. Unter Berlins Funkturm beginnt die Jubiläumsausgabe der größten Messe für Landwirtschaft und Gartenbau der Welt. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die Schweiz hat keine Küste, zum Meer ist es in jede Richtung ziemlich weit. Dennoch ist das kleine Land in der Mitte Westeuropas eine Insel, politisch und finanziell, obwohl das mit dem finanziell wird den Schweizern gerade ein bisschen teuer. Und das kommt so. Als in vielen Ländern Europas der Euro eingeführt wurde, hatten sich die Schweizer Geldexperten gedacht, wenn sich alle um uns herum auf eine gemeinsame Währung einigen und wenn das zufälligerweise gerade nicht unser Franken ist, dann müssen wir unser Geld schützen. Und so haben sie ihren Franken gestützt, dass er nie weniger wert war als genau 1,20 Euro. Bis heute. Da haben sie das nämlich überraschend aufgekündigt. Der Euro ist zu schwach geworden. Daran wollen sie sich nicht mehr ketten. Dieser plötzliche Entschluss hat viele auf dem falschen Fuß erwischt. Nicht nur in der Schweiz reagieren die Börsen kopflos. Auch an den Handelsplätzen anderer Länder ist das Beben zu spüren. Auch in Frankfurt, berichtet Dorothee Holz.
Nach dem Überraschungscoup der Schweizer Notenbank ist der Franke nach oben geschossen und der Euro auf den tiefsten Stand seit fast 12 Jahren gefallen. Die Notenbank hat die Märkte auf dem völlig falschen Fuß erwischt, so Devisenexperte Joachim Goldberg.
Da ist ein Wasserhahn, da ist ein Stöpsel drauf, ein Korken drauf und den zieht man plötzlich weg und dann kommt das Wasser mit einem Schlag runter. Das heißt, Euro wertet ab, der Schweizer Franken wertet auf im gleichen Maß, 20% haben wir gesehen.
Dieser Paukenschlag hat auch die Aktienmärkte massiv ins Trudeln gebracht. Der Schweizer Leitindex fand fast keinen Boden mehr, stürzte um bis zu 11% ab. Auch der DAX und der Eurostox gingen in die Knie. Denn die Notenbank hat ein Versprechen gebrochen, das seit 2011 galt. Alles zu tun, um den Mindestkurs von 1,20 Franken zum Euro zu halten. Commerzbank-Volkswirt Ralf Solveen.
Offensichtlich ist sie lange vor diesem Bruch des Versprechens zurückgewichen. Jetzt sah sie anscheinend eben die Abwägung so, dass sie dann lieber gesagt hat, dann gebe ich lieber dieses Versprechen auf. Ob das jetzt heißt, dass ihr Vertrauen völlig weg ist im Hinblick auf eine Geldpolitik, die eher auf Preisniveaustabilität ausgerichtet ist, ist sicherlich eine andere Frage. Aber mit einem Mindestkurs für den Schweizer Franken wird sie sicherlich so schnell am Markt nicht wieder auftauchen.
Mit dem Mindestkurs sollte verhindert werden, dass der Franken in der Eurokrise zur Fluchtwährung wird, was der Wirtschaft geschadet hätte. Aber jetzt musste die Notenbank die weiße Fahne schwenken. Die Börsianer finden nur eine Erklärung dafür. Sie gerät immer weiter unter Druck, weil die Europäische Zentralbank schon ab kommender Woche ihre stärkste Waffe zücken könnte.
Weil sich eben doch mehr und mehr abzeichnet, dass nächsten Donnerstag eben die EZB dann auch anfangen wird, Staatsanleihen zu kaufen. Sprich, noch einen Schritt weiter geht bei der sehr expansiven Geldpolitik. In anderen Worten, die Schweizer Notenbank hätte auch da folgen müssen, was für sie sicherlich die ganze Sache noch schwieriger gemacht hat. Vielleicht war das dann eben das Signal für sie, von diesem Zug abzuspringen.
Man kann es Verzweiflungstat, man kann es aber auch Offenbarungseid nennen. Denn die Schweizer Notenbank konnte nur noch der Europäischen Zentralbank hinterherhecheln, musste deshalb völlig gegen eigene Interessen handeln. Im Vergleich zur Eurozone boomt die Schweizer Wirtschaft, was eigentlich eine Zinserhöhung erforderlich macht. Aber heute hat die Notenbank den Zins für Guthaben auf den Girokonten sogar auf minus 0,75% gesenkt. Das soll ausländische Anleger abschrecken, dürfte seine Wirkung aber verfehlen. Ralf Solveen von der Commerzbank macht eine einfache Rechnung auf.
Ich bezahle, sagen wir mal, 1% dafür in einem Jahr, wenn ich mein Geld in Schweizer Franken anlege. Wenn ich darauf setze, dass der Schweizer Franken deutlich zulegt, fällt dieser 1% dann auch nicht groß ins Gewicht.
Die Leidtragenden sind ganz klar die Schweizer Unternehmen, die weltweit tätig sind. Aktien des Zementriesen Holcim brachen in Zürich um bis zu 20% ein. Exporteure aus der Eurozone, vor allem aus Deutschland, dürfen sich dagegen die Hände reiben. Ihre Produkte werden billiger. Diese Aussicht hat den DAX nach heftigen Schwankungen dann wieder kräftig nach oben getrieben.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Dorothee Holz. Von eben dort meldet sich nun auch Jan Plate. Ihm hatten wir nämlich eine andere Frage gestellt. Und zwar diese. Gestern kostete in Deutschland zum ersten Mal seit Jahren der Liter Diesel wieder weniger als 1 Euro. Super. Klar, trotzdem erinnern sich viele noch an den Beginn der großen Weltfinanzkrise 2008. Da war auch erst der Ölpreis auf Talfahrt gegangen, bevor es ein großes und grausames Erwachen gab. Könnte uns das jetzt etwa auch bevorstehen?
Ein Preis von derzeit rund 50 Dollar pro Fass macht allen Ölfirmen und insbesondere Fracking-Firmen Schwierigkeiten. Manfred Schlumberger von der BRF Bank.
60, 70 Dollar pro Barrel ist das, was die Fracking-Industrie in den USA braucht. Und ich glaube, unsere Solarindustrie braucht das auch, damit auch das Thema Energieeffizienz, Energieeinsparung, was jetzt sinnvoll ist, auch wirklich vernünftig weiter funktionieren kann. Von daher, ich glaube, insgesamt die Weltwirtschaft hätte ein Interesse, wenn wir irgendwo in diesem Bereich zwischen 60 und 80 Dollar pro Barrel wären. Aber Märkte haben die dumme Angewohnheit, immer stark nach oben und nach unten davon abzuweichen.
Selbst mancher Experte ist überrascht, wie schnell und deutlich der Ölpreis zuletzt gefallen ist. Seit vergangenem Sommer ging es um rund 50% nach unten. Das Ölangebot ist groß. Neue Techniken wie Fracking erschließen weitere Quellen. Aktuell ganz wichtig, Saudi-Arabien schraubt sein Angebot nicht zurück. Mit einem niedrigen Ölpreis sollen Konkurrenten wie Fracking-Firmen aus dem Markt gedrängt werden. Das macht manchem allerdings auch Sorgen vor einem Crash. Viele Fracking-Firmen sind über Kredite finanziert. Die könnten platzen und für Turbulenzen im Finanzsystem sorgen. Firmen, die pleite gehen und Menschen entlassen, könnten den amerikanischen Arbeitsmarkt belasten. Manfred Schlumberger von der BRF Bank.
Das ist durchaus möglich, weil halt die Fracking-Industrie, die Ölindustrie insgesamt fast 25% der Investitionen getätigt hat in den letzten beiden Jahren. Und diese Investitionen werden natürlich in diesem Umfeld runtergefahren. Und das wird Arbeitskräfte kosten. Aber dem steht natürlich entgegen ein massiv stärkerer Konsum. Das heißt, wahrscheinlich am Ende werden die positiven Effekte über den steigenden Konsum die negativen Effekte von der Investitionsseite überwiegen und wahrscheinlich jetzt keine negativen Effekte auf die Arbeitsplätze insgesamt haben.
Deswegen sehen die meisten Experten den niedrigen Ölpreis auch nicht als Vorzeichen für eine Rezession. Die amerikanische Wirtschaft wird positiv eingeschätzt und sollte sich weiter erholen. China, als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wächst weiter solide und braucht viel Öl. Gabriele Wiedmann von der Deka Bank, die zu den Sparkassen gehört.
Weltwirtschaft läuft einigermaßen, das Angebot wird wieder ein bisschen knapper und deshalb tendenziell moderat steigende Rohölpreise.
Wer also Heizöl kaufen will, sollte eher jetzt kaufen. Der Ölpreis dürfte Experten zufolge Ende des Jahres höher bei rund 70 Dollar je Fass stehen.
Soweit Jan Plate aus Frankfurt. Der Ausdruck vor Ort wird gern benutzt und meistens falsch. Aber hier passt er einmal. Vor Ort bedeutet nämlich unter Tage, da, wo die Kohle ist. Und dort, wo es richtig schwarz ist, da streiken in Polen gerade tausende Bergleute. Sie harren vor Ort aus, weil sie die Reformpläne der Regierung Kopacz nicht hinnehmen wollen. Die Regierungschefin hat nämlich unter anderem Zechenschließungen angekündigt. Ganz schön mutig wird doch in Polen in diesem Jahr noch gewählt. Wird Frau Kopacz jetzt etwa zur polnischen eisernen Lady, zur neuen Margaret Thatcher, Jan Polokat?
2000 Bergleute im Streik unter Tage, Mahnwachen, blockierte Straßenkreuzungen und wüste Drohungen Richtung Warschau. Der Zorn der polnischen Kohlekumpel ist so lautstark wie vorhersehbar. Schließlich will die Regierung gleich 4 besonders unrentable Kohlegruben schließen. Ein Affront für die Gewerkschaften, die in Polen zwar schwach, in den alten Industrien Kohle oder Schiffbau aber stark sind. Beim staatlichen Kohleriesen Kompania Węglowa KW wetteifern gleich Dutzende Arbeitnehmervertretungen um die Gunst der Kumpel, darunter auch eine mit klangvollem Namen, Solidarność, um Gewerkschaftsführer Piotr Duda. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Uns ist egal, ob hier mit dem Konkursverwalter gedroht wird oder nicht. Wir wollen die Arbeitsplätze verteidigen und dafür sind wir ja auch da. Polen und seine Kohle sind auf besondere Art verbunden. Vielen Menschen ist sie ein Eckpfeiler der Energiesicherheit. Tatsächlich importiert Polen trotz eigener Vorkommen Steinkohle, und zwar in weiten Teilen ausgerechnet aus Russland. Die heimische Kohle kann trotz erheblicher Subventionen oft nicht mithalten. Die Kohleberge wachsen genauso wie die Schulden des staatlichen Kohleriesens KW, mit 50.000 Beschäftigten. Die Regierung will jetzt kein Geld mehr nachlegen. Nach ihrer Darstellung kann der Konzern ohne Umbau schon im nächsten Monat keine Gehälter mehr bezahlen. Die Beschäftigten hätten also die Wahl, entweder jetzt bei der Restrukturierung mitzumachen oder alles zu verlieren, meint die Regierungschefin. Ich möchte eines nochmal ganz klarstellen. Wir wollen Arbeitsplätze sichern und nichts zerstören. Aber jeder, der hier jetzt auf Konfrontationskurs geht, verantwortet, dass statt der 4 alle 14 Gruben in Gefahr geraten. Die Restrukturierung soll dazu führen, dass die bestehenden Jobs auf Dauer sicher sind. Wir wollen wirtschaftlich gesunde Einheiten schaffen, deren Beschäftigte das Gefühl haben, dass die Jobs auf längere Zeit sicher sind. Dennoch weiteten sich die Streiks nun auch auf nicht direkt bedrohte Zechen aus. Unmittelbar betroffen sind gut 10.000 Bergarbeiter. Ihren Job verlieren sollen etwa 5.000. Dabei aber winken ungewöhnlich üppige Abfindungen und Vorruhestandsregelungen. Polens Kohlekumpel sind staatliche Fürsorge gewöhnt, etwa durch Privilegien bei der Rente. Direkte und indirekte Subventionen im Bergbau summieren sich seit der Wende auf etliche Milliarden Zloty. Dass die neue Regierungschefin Kopacz den Konflikt mit zigtausenden Profiteuren dieses Systems wagt und das auch noch unmittelbar vor Wahlen in diesem Jahr, überrascht einerseits. Andererseits hat sich Frau Kopacz erkennbar um Profil bemüht, seit sie im Herbst das Amt vorzeitig von Donald Tusk übernahm. Schon ist in Warschauer Zeitungen von einer polnischen Margaret Thatcher die Rede. Eine andere Kommentatorin meinte, Kopacz brauche bis zur Wahl unbedingt ein Projekt, das beweist, sie kann es.
Aus Warschau Jan Palukat. 400.000 Besucher werden in den nächsten 10 Tagen wieder die Grüne Woche besuchen, die weltgrößte Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau in Berlin. In diesem Jahr findet sie zum 80. Mal statt und sie ist gefragt wie nie. Auf einer Hallenfläche so groß wie 18 Fußballfelder. Das ist, als wenn alle Bundesliga-Vereine gleichzeitig gegen sich selber spielen würden, auf einem Platz. Also auf dieser riesigen Fläche drängen sich mehr als 1650 Aussteller. Der deutschen Lebensmittelbranche ist allerdings nicht zum Feiern zumute. Schlechte Geschäftsaussichten drücken die Stimmung. Sabine Kinkartz berichtet.
Wer eine kulinarische Weltreise machen will, ist in Berlin jetzt wieder an der richtigen Stelle. Auf der Grünen Woche wird geschlemmt, gebraten und gebacken. Ein Erlebnisbauernhof gibt Einblick in die Landwirtschaft und in zwei Tierhallen blökt, grunzt und gackert es. Der schöne Schein kann allerdings nicht über die Skepsis hinwegtäuschen, mit der Land- und Ernährungswirtschaft ins neue Jahr gestartet sind. In Deutschland kämpfen die Bauern nach 3 guten Jahren mit einem Abschwung. Die Märkte hätten sich gedreht, sagt Bauernpräsident Joachim Rugwied.
Die Fleischpreise, insbesondere die Schweinefleischpreise oder die Preise für Ferkel, sind schon seit einem längeren Zeitraum unter Druck. Auch die Preise für Milch, für Getreide, zwei ja wichtige Grundlebensmittel, sind im vergangenen halben Jahr gesunken. Aber auch der Bereich Zucker oder der Bereich Obst und Gemüse ist unter Druck. Und das bleibt natürlich nicht ohne Wirkung in der Landwirtschaft.
Die Stimmung unter den Bauern ist mies, denn nach guten Ernten in vielen Erzeugerländern übersteigt das Angebot die Nachfrage. Dazu kommt die Ukraine-Krise mit dem Russland-Embargo. Der russische Importstopp für europäische Agrarerzeugnisse habe das Überangebot weiter wachsen lassen, erklärt Rugwied am Beispiel von Äpfeln. Aus Deutschland seien lediglich 25.000 Tonnen pro Jahr nach Russland gegangen, aus Polen jedoch 600.000 Tonnen.
Diese Menge drängt jetzt auf den EU-Binnenmarkt und hat natürlich in Verbindung, auch das will ich ansprechen, in Verbindung mit einer mengenmäßig guten Ernte die Situation gebracht, dass der Preis für Tafelobst, den die Landwirte erhalten, innerhalb eines Jahres von 60 auf 20 Cent gesunken ist und beispielsweise bei Mostobst, das man für Apfelsäfte und andere Säfte braucht, da kann man gar nicht mehr vom Preis reden, da haben die Landwirte noch 2 Cent pro Kilogramm erhalten, im Prinzip nichts mehr.
Auf der Grünen Woche hat Russland trotz aller Spannungen einen großen Stand in Halle 2. Vor allem Obst- und Gemüsebauern hoffen auf eine möglichst baldige Lockerung des Embargos und wollen ihre Geschäftsbeziehungen nicht einschlafen lassen. Christian Göke, Hauptgeschäftsführer der Messe Berlin, findet das bemerkenswert, nimmt es aber auch als Bestätigung für den Stellenwert der Messe.
Das zeigt sehr, sehr eindringlich, welchen wirtschaftspolitischen Rang, welche agrarpolitische Bedeutung diese Veranstaltung besitzt. Und es dokumentiert auch eine Funktion, die die Grüne Woche seit Jahrzehnten innehat, nämlich Drehscheibe zwischen Ost und West zu sein, aber auch immer schon die wichtigste Dialogplattform für die gesamte Branche zu sein.
Neben 100.000 Fachbesuchern werden rund 150 Politiker aus aller Welt erwartet. Etwa 300 Konferenzen, Tagungen und Seminare finden in den 10 Messetagen statt, dazu die weltweit größte Agrarministerkonferenz. Eines der Themen, die auf der Messe besonders heiß diskutiert werden, wird TTIP sein, das transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Landwirtschaft und Ernährungsindustrie sind grundsätzlich für den Freihandel. Allerdings müssten europäische Qualitäts- und Produktionsstandards gewahrt werden, fordert Bauernpräsident Rugwied.
Wir wollen nicht, dass Hormonfleisch auf europäischen, auf deutschen Tellern ist. Wir setzen keine Hormone ein und werden dies auch in Zukunft nicht tun.
Die in der amerikanischen Landwirtschaft übliche Verwendung von Wachstumshormonen bringe Kostenvorteile in der Mast, warnt Rugwied. Auch Umweltschützer warnen, dass billigeres Fleisch aus den USA auf den EU-Markt drängen und hiesige Produzenten benachteiligen könnte. Es müsse ein fairer Handel sein, fordert Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie.
Da aber auf WTO-Ebene es eben nicht zu Erfolgen kommt, was den freien Handel anbelangt, brauchen wir diese multilateralen strategischen Partnerschaften, weil sie zunehmend an Bedeutung gewinnt, vor allen Dingen für unsere Branche. Die deutsche Ernährungsindustrie unterstützt TTIP. Wir sind eine exportorientierte Branche und wir brauchen ein solches Abkommen, das am Ende erfolgreich für unsere Belange abgeschlossen wird.
Die deutsche Ernährungsindustrie verkauft gut ein Drittel ihrer Waren ins Ausland. 2014 wuchs der Export um 5,6% auf einen Ausfuhrwert von etwas mehr als 56 Milliarden Euro. Das reicht aber nicht aus, um die Verluste im Inland auszugleichen. Insgesamt ging der Umsatz um 1,1% auf gut 173 Milliarden Euro zurück.
Wir haben einen zunehmenden Konkurrenzdruck, auch im internationalen Wettbewerb. Die Verkaufspreise stagnieren. Wir haben hohe Kosten, Energie, Lohnkosten durch Mindestlohn und Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel, der die Verhandlungsposition für die Lebensmittelindustrie nicht immer einfach macht. Wir haben immer höhere Anforderungen an die Lebensmittel selber, an die Produkte und an die Hersteller.
Von dieser Entwicklung könnten die Biobauern profitieren. Sie hoffen, dass nach jahrelangem Stillstand wieder mehr Betriebe auf Ökolandbau umstellen, nachdem die Bundesländer ihre Fördersätze erhöht haben.
Keine gute Stimmung unterm Funkturm, aber wenigstens eine Branche hat Grund zur Hoffnung. Mit dieser Reportage von Sabine Kinkartz endet unser Podcast für heute. Lennart Lippold in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.